Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppel-Podcast-Episode mit Festool, besser gesagt mit René Krug und Michael Magnussen. Phil Leier und ich sind im Gespräch mit den beiden über den neuen D2C-Ansatz, den Festool gewählt hat. Warum sie den gewählt haben und was die ersten Schritte waren, haben wir in der ersten Episode gehört. Also für alle, die jetzt direkt in die zweite springen, es lohnt sich auf jeden Fall mit der ersten Episode anzufangen. Und jetzt im zweiten Teil sprechen wir ein weiteres Mal oder etwas stärker vermutlich auch über die Details. Was hat überrascht? Was sind die Entwicklungen und wo geht die Reise hin? Jetzt springen wir direkt rein, hüpfen ins Gespräch. Phil Leier und ich im Gespräch mit René Krug und Michael Magnussen. Viel Spaß!
Unabhängig davon, wo man eine D2C-Abteilung ansiedelt oder eine E-Commerce-Abteilung ansiedelt in einem Unternehmen, es ist extrem wichtig, dass der Vertrieb dahinter steht. Ich glaube, da hat der René gerade wieder ein eindrucksvolles Plädoyer gehalten dafür, wie auch die Kommunikation dann von ihm war, von den Außendiensten an die Händler. Andererseits ist es auch wichtig, dass es in der Unternehmensstrategie verankert wird. Also wir haben gesagt, dieses Thema D2C ist für uns sehr relevant für die nächsten Jahre. Und dann tut man sich auch später in der Kommunikation intern leicht. Also das war jetzt die eine Brille, dass wir sagen, okay, extern müssen wir unsere Partner informieren und mit denen kommunizieren, was im Endeffekt hinter dem Schritt steht. Ich muss aber natürlich auch intern die ganzen Kollegen mit abholen, weil im Endeffekt haben wir sehr viele Jahrzehnte extrem erfolgreich B2B-Business betrieben und haben da viele Prozesse etabliert, die jetzt natürlich in einem D2C-Kontext vielleicht ein bisschen anders werden, vielleicht ein bisschen einfach anders gehandelt werden müssen. Und ich glaube, dafür war es elementar, dass wir sagen, okay, wir konnten einerseits den Vertrieb voll hinter uns wähnen und da gab es immer eine klare Marschrichtung, ja, wir wollen das machen, und andererseits gab es aber auch eine Unternehmensausrichtung, dass wir gesagt haben, okay, D2C liegt voll im Fokus, und so haben dann auch die Abteilungen intern alle voll bei dem Projekt mitgezogen und was gut und einfach die Kollegen zu überzeugen, dass wir an gewissen Stellen noch Veränderungspotenzial einfach haben und das angehen müssen.
Da, weil du es gerade ansprichst, wo ist denn eigentlich diese E-Commerce-Abteilung verortet in der Organisation?
Wir haben sie im Marketing angesiedelt, haben aber einen extrem engen Austausch mit dem Vertrieb. Also wir sind auch ein sehr kleines, schlagkräftiges Team, das haben wir auch bewusst so gemacht. Genau, und sind in regelmäßigen Austausch mit dem Vertriebsteam. Also es gibt jetzt bei uns nicht dieses Gefühl, der Vertrieb macht das und das und wir im Marketing machen einen eigenen Online-Shop, sondern es läuft im Endeffekt alles auf dieselben Töpfe dann ein. Ja.
Also sehr interdisziplinär, also zwar verortet an einer zentralen Stelle im Marketing, aber Hand in Hand.
Genau, aufhängen musst du es immer irgendwo. Also musst du immer irgendwie sagen, okay, mache ich es jetzt im Vertrieb, mache ich es im Marketing, mache ich es in der IT, mache ich es als eigene Abteilung. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Blaupause gibt, wo ich sage, das muss man immer so machen, sondern das ist situativ, je nachdem, wie das Unternehmen im Endeffekt aufgestellt ist. Bei uns hatte ich das
auch angeboten. Was die Ziele sind.
Genau, was die Ziele sind. Das hat sich jetzt angeboten, das im Endeffekt im Marketing anzusiedeln. Bis jetzt, so nach Projektverlauf, kann ich sagen, dass alles richtig aufgestellt war und dass auch die Kommunikation mit den Vertriebskollegen echt super funktioniert.
Ja. Also wenn ihr sagt, bis jetzt ist so euer erstes Kurzfazit. Also ich muss ja zugeben, euer Go Live hat mir persönlich zwei Weihnachtsgeschenke beschert, nämlich zwei Pizzaschneider.
Da habe ich direkt, nachdem wir da ein wenig spekuliert haben, was das denn alles in sich hat, habe ich ihn auch gleich mal ausprobiert und war positiv von der Erfahrung und von der Lieferung vor allem beeindruckt und haben gleich mal zwei Freunde mit einem Pizzaschneider.
Seitdem rufst du beim Pizzaservice an und sagst, ungeschnitten,
genau,
bitte.
Okay, kurzes Off-Topic, sorry dafür. Also nochmal zurück. Ihr habt gesagt, ihr seid im September letzten Jahres gestartet, habt auch sukzessive die Funktionen erweitert. Also was ist konkret, was ist euer Fazit? Wie könnt ihr die vergangenen Monate zusammenfassen?
Genau, also ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten das Projekt tatsächlich so geschnitten, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mit einem großen Big Bang live gehen, alle Produkte live stellen, sondern wir hatten es schrittweise gemacht. Wir haben erst den Ersatzteilverkauf, den es schon davor gab, per E-Mail oder per Telefon, wo wir schon einen Endkunden verkauft haben, den haben wir digitalisiert, haben im Endeffekt die ganzen Warenkorb, Checkout-Funktion im Endeffekt reingebracht. Dann haben wir mit Fanshop-Artikeln im November weitergemacht. Und das Thema Maschinenzubehör, Verbrauchsmaterialien kam dann im März dann live gegangen. Im Nachhinein würde ich es genau wieder so machen. Also war das tatsächlich der richtige Ansatz zu sagen, okay, wir wollen die Prozesse nach und nach quasi lernen, indem wir in kleinen Häppchen quasi vorgehen. Bisher hat tatsächlich größtenteils alles funktioniert. Klar hat man irgendwie Kinderkrankheiten, die aber in der Regel innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage gelöst werden konnten. Und klar gibt es auch heute noch Themen, die uns beschäftigen. Also jetzt ein Beispiel, was wir jetzt die Tage erst hatten, wenn wir früher über eine Verfügbarkeit oder Online-Verfügbarkeit, also nicht Verfügbarkeit von Produkten, sondern eine Website-Verfügbarkeit gesprochen haben, ging es halt früher nur um die Verfügbarkeit einer Website. Wenn sie mal eine Stunde weg war, dann war sie eine Stunde weg, war es nicht so schlimm. Heute ist es barer Umsatz. So, das sind jetzt Themen, wo wir natürlich auch noch lernen müssen, wo wir sagen müssen, okay, wie setzt man da das Monitoring nach und nach noch besser auf? Wie wird man in der Kommunikation noch besser? Aber alles in allem war es für mich, oder beziehungsweise im Nachhinein würde man wahrscheinlich alles wieder so machen. Die Kundenrückmeldungen sind tatsächlich sehr positiv, also zu den Kauferfahrungen, die sie bisher machen können. Auch da sehe ich natürlich noch Verbesserungspotenziale, aber die können wir jetzt nach und nach uns erschließen. Und auch die Kollegen intern waren sehr zufrieden mit den Prozessen, die sie hatten. Also von daher jetzt, bisher kann man tatsächlich nur Positives berichten, ja.
Wenn ich hier vielleicht kurz einhaken darf, würde mich interessieren, wie hat sich denn die Produktdetailseite verändert? Auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht den Festool-Online-Shop noch in frischer Erinnerung haben. Wir kommen ja von einer Lösung wie Nexmart, die weitergeleitet hat auf einen Händler meiner Wahl. Da konnte ich mir ein Logo aussuchen und dann auf die Händler-Website gehen. Wie hat sich das verändert zu heute?
Ja. Also es hat sich gar nicht so grundlegend verändert. Klar kommunizieren wir noch stärker die Vorteile, die im Endeffekt unser Shop hat. Also dass Maschinen, die bei uns gekauft werden, zum Beispiel direkt zur Garantie angemeldet werden oder dass wir die volle Verfügbarkeitsanzeige haben. Ich hatte meinem Team mitgegeben, dass ich glaube, also in den Jahren zuvor, bevor wir den Online-Shop gestartet haben, haben wir im Online-Bereich schon relativ viel richtig gemacht. Wir haben, glaube ich, den Produktkatalog, die Produktdetailseite schon ganz gut aufgebaut. Wie gesagt, Verbesserungspotenzial gibt es immer, aber so war es nicht so, dass ich sage, dass wir irgendwie feststellen mussten, na gut, alles, was wir jetzt da bisher gemacht haben, war völliger Murks und wir müssen von null anfangen. Deswegen ging es im Endeffekt darum, dass wir uns hauptsächlich auf dieses Thema Warenkorb, Checkout, die ganzen Logistik, Finanzbuchhaltung, sonstigen Prozesse, Customer Service Prozesse, IT-Schnittstellen im Endeffekt fokussiert haben. Das technisch auch so aufgesetzt haben, dass wir jetzt nach und nach die einzelnen Services, eine Produktdetailseite, eine Suche, einen Produktkatalog austauschen können oder beziehungsweise noch weiter anpassen können, je nachdem, welches Feedback wir im Endeffekt von den Kunden bekommen. Das versuchen wir tatsächlich bei uns sehr, sehr stark mit reinzunehmen. Ansonsten würde das Ansatz ja auch nichts bringen, dass wir sagen, okay, das, wie die Kunden sich bewegen, welche Kundenrückmeldungen wir im Endeffekt bekommen zu dem, wie die Kunden bei uns gekauft haben, lassen wir auch konkret dann wieder in die Produktentwicklung einfließen, also in die Entwicklung unseres Portals, in die Entwicklung unserer Website, unsere Prozesse. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also auch die wird sich weiter verändern, wenn du jetzt konkret die Produktdetailseite angesprochen hast. Auch die wird sich noch weiterentwickeln. Aber da nutzen wir jetzt tatsächlich konkret das, was wir von den Endkunden an Feedback bekommen oder in den Zahlen sehen.
Das heißt, der Retail Connect Button, wie er ja heißt, ist der verschwunden? Gibt es den noch? Den gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es in den Einkaufswagen und ich kann dann den Checkout direkt.
Richtig, also das Retail Connect, wir hatten ja vorher über die verschiedenen Ansätze gesprochen, wie Festool das Thema E-Commerce sich angeschaut hat. Da gab es, das hattest du vorher erwähnt, das Procato-Thema. Dann gab es jetzt der Service, den wir hatten, bevor wir einen Online-Shop hatten, hieß Retail Connect. Wie hat Retail Connect funktioniert? Man war im Endeffekt auf der Produktdetailseite, konnte dann auf einen Button klicken und ist dann auf eine Seite gekommen, wo die Verfügbarkeit des Produkts in verschiedenen Online-Shops der Händler dargestellt wurde.
Der angemeldeten Händler.
Genau, der angemeldeten Händler. Also waren ausgewählte angemeldete Händler. Im Endeffekt war es so, dass der Service funktioniert hat, aber das entscheidende Detail, was da gefehlt hat, war im Endeffekt dann der Preis. Also wenn wir alle unser Einkaufsverhalten mal online irgendwie anschauen, ist es so, dass ich in der Regel, wenn ich keine direkte Kauffunktion habe, habe ich nur einen zweiten Tab offen, wo ich irgendwelche Vergleichsmaschinen offen habe oder irgendwelche Marktplätze und im Endeffekt dann dort kaufe. Insofern waren jetzt der Flow, den wir bei, oder beziehungsweise die User Journey, die wir mit Retail Connect gesehen haben, aber auch die Nutzerzahlen selber, nicht so, dass wir gesagt haben, das ist im Endeffekt das, der Weisheit letzter Schluss. Und insofern haben wir dann auch gesagt, wenn wir das Thema D2C angehen, dann machen wir das Ganze auch richtig. Und richtigerweise gehört dann auch nur ein Service dazu, dass wir sagen, okay, der Kunde kann direkt von Festool kaufen. Falls nicht, ist er wieder dann bei seinen Preissuchmaschinen oder bei seinem bevorzugten Händler und schaut, ob dort das Produkt verfügbar ist.
Ich habe das nämlich auch gefragt, weil ich hier einen Bogen machen will zu einem Interview, das René vor einiger Zeit gegeben hatte. Und da fand ich ein Fakt sehr, sehr interessant. Äußerst nachvollziehbar aus Herstellersicht. Die Anknüpfung über die Retail Connect Produkte in die Verfügbarkeit der Produkte über diese Lösung, die war eben sehr beschränkt auf eher die Schnelldreher und die Topseller. Und daher war ja eine der Zielstellungen, den D2C-Ansatz zu wählen, mehr in der Breite verkaufen zu können, auch den Longtail verfügbar zu machen, der vorher nicht verfügbar war. Und jetzt ist die Frage, hat sich diese Hypothese bewahrheitet, dass die Verfügbarkeit auch dazu führt, dass es von den Kunden gekauft wird? Ist es eine Realität?
Also wir sind im Moment überrascht, dass wir sehr wohl Longtail verkaufen, ja, aber auch klassisches Sortiment. Also wir hatten uns weniger, kann man offen sagen, wir hatten uns weniger Maschinenverkäufe ausgemalt, sondern wir hatten sehr stark den Verbrauchsmaterialaspekt im Vordergrund. Das tritt ein. Wir finden aber trotzdem relativ viele Kunden, die auch jetzt in der frühen Phase unserer Shops Maschinen bei uns kaufen. Und warum sage ich jetzt frühe Phase? Weil wir im Moment noch sehr schüchtern diesen Shop selber bewerben. Also wir haben den Shop jetzt bei uns auf der Homepage. Wir haben aber noch nicht im großen Stile mit Newslettern, mit Mailings angefangen zu arbeiten.
Also auch kein Performance-Marketing oder ähnliches?
Im Moment noch nicht. Ganz einfach, weil wir erstmal sicherstellen wollten, dass die Shop-Funktionalität wirklich funktioniert. So, und Michael hat das eben sehr schön beschrieben. Schwäbig, wir sind nicht unzufrieden mit dem, wie es im Moment läuft. Vor dem Hintergrund können wir uns jetzt, und das ist ein Thema, das wird dann im Sommer passieren, dass wir im Sommer dann auch aktiver über unseren Shop selber reden werden.
Ist aber vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Anruf von einem wütenden Händler noch ein bisschen abwarten wolltet, oder? Also ich sag mal, da wäre jetzt auch nicht so richtig clever, von Anfang an da Mods-Traffic drauf zu jagen, weil würde, glaube ich, etwas zu krass vermutlich dann im Start sein und so. Du hast ja schön beschrieben, ne? Ihr seid soft gestartet, habt früh die Meldung rausgegeben, habt dann Händlerreaktionen bekommen, positiv wie negativ. Aber ich denke, rein aus einer strategischen Sicht war das wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee, dass man jetzt erstmal ganz gemütlich startet, mal guckt, wie es läuft, auch die Funktionalitäten testet, jetzt wo man weiß, läuft stabil, dass man jetzt Traffic drauf gibt, aber im Endeffekt jetzt auch quasi den Händler umarmend zu sagen, haben wir probiert und jetzt gucken wir, dass wir auch noch ein bisschen was abbekommen vom Kuchen und dich unterstützen, indem wir das Zusatz, den Longtail-Ansatz quasi durch unser Performance-Marketing dann nochmal ein bisschen nach vorne bringen, dass deine Kunden bei uns die Produkte kaufen können, die du nicht hast.
Ja, also alles richtig, was du sagst. Nichtsdestotrotz, wir sind ja aktiv in die Kommunikation des Shops gegangen. Ja, ganz einfach, weil wir wollen nicht, dass das irgendwie als unterm Tisch irgendwo hervorkommt. Und in der Phase im letzten Jahr hat es wirklich sehr, sehr starke Resonanzen gegeben. Auf der anderen Seite, wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir erklären können, warum wir das tun. So, und das, wie gesagt, es ist nicht, weil wir nicht an den Handel glauben, sondern es ist, weil der Kunde uns dort entsprechend erwartet. Und diese Erkenntnis setzt sich jetzt aber auch immer mehr bei unseren Handelspartnern durch. Und das Interessante ist, dass wir jetzt im Rahmen der operativen Einführung in den letzten Monaten, also bei mir ist jetzt keine Rückmeldung mehr eingegangen, dass wir da irgendwas tun, was nicht in Ordnung sei. Sondern im Moment sieht es aus, als dass Händler erkennen, dass wir dort einen Kanal haben, der halt neben dem traditionellen Geschäft existiert. Und nach wie vor unser voller Fokus in der Außendienstarbeit liegt auf der Unterstützung des Fachhandels.
Also geht euer Außendienst jetzt nicht raus und sagt die Kundenbestellung, bei uns nur noch online.
Absolut, absolut nicht, weil auch hier wieder, Daniel, das Thema ist ja, wann will der Kunde wo kaufen? So, und wir sind eben genau in dieser Transformation des unterschiedlichen Konsumentenverhaltens. Und nichts anderes erleben wir bei unseren Handwerkern, die agieren in ihrem Einkauf wie ein Privatmann. So, da gibt es keine separate Customer Journey, dass die sagen, ich bin am Sonntagnachmittag von 15 bis 17 Uhr auf der Couch Privatmann und dann kaufe ich private Gegenstände für die Kinder oder für mein Hobby oder irgendwas. Und um 17.10 Uhr beginne ich dann mit dem dienstlichen Einkauf, weil ich weiß, in 2 Monaten habe ich ein bestimmtes Projekt und dann möchte ich die und die Maschine von Festool für haben. Nein, diese Einkäufe erfolgen nach derselben Logik.
Jetzt, da Daniel ein bisschen diesen verbalen Stock genommen hat, mal so ein bisschen piekst, möchte ich da mal weitermachen. Das heißt, in der zweiten Jahreshälfte, wenn ihr mehr über den Shop sprechen wollt, heißt es dann auch ganz konkret Marketingaktionen, die sich in dem Preis niederschlagen vielleicht?
Nein. Also wir haben gesagt, wir orientieren uns mit unseren Verkaufspreisen an unserem UVP. Daran müssen wir uns messen lassen. Ganz einfach, warum hätten wir sonst unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers? Welchen Sinn haben die? Wenn wir also der Erste sind, der dann mit, ich sag's mal ganz salopp, mit Kampfpreisen die eigenen Katalogpreise unterwandert, dann haben wir eine andere Diskussion, die wir führen müssten. Also von daher, wir werden über den Shop reden. Wir werden kleinere Marketingaktionen sicherlich haben können im Sinne von Voucher. Du hast das und das gekauft, probier mal dieses und jenes und du bekommst dafür entweder ein Goodie oder einen bestimmten auch Naturalrabatt. Aber dass wir sagen, wir werden unsere Marktpreise jetzt signifikant senken, um darüber Zusatzgeschäft im eigenen Online-Shop zu generieren, definitiv nicht.
Daniel, gerne du.
Ja, vielleicht noch ein Aspekt an der Stelle. Ich denke, es geht ja auch darum, dass ihr im Prinzip jetzt alle digitalen Aktivitäten auch so zusammenführt, dass es dann sich nachher eben in der bestmöglichsten Customer Experience ausschlägt. Also ich rede jetzt darüber, dass man auch einfach mal nochmal ein paar Daten sammelt über den Kunden. Also bisher habt ihr natürlich, wisst ihr, wenn jemand euch die Maschine schickt und im Prinzip was. Aber anhand der Shop-Daten, die ihr ja dann jetzt aktuell generiert, habt ihr im Prinzip noch mal ein bisschen mehr Ahnung, könnt ein bisschen besser einschätzen, wie nutzt er unsere Maschinen, wofür nutzt er sie. Da kann ich dann wieder gezielter auch Marketingaktionen ausspielen. Oder wenn ich jetzt halt sehe, okay, das ist jetzt einer, der hat irgendwie in den letzten 3 Monaten 100 Maschinen irgendwie bei uns gekauft und mit der Herstellergarantie direkt auch registriert, kann ich auf den auch noch mal ganz anders zugehen. Also ich denke, es geht ja auch in diesem D2C-Ansatz zu Beginn auch erstmal darum, diese Commerce-Daten zu generieren und die dann so in seine Kundendaten einzubringen, dass man daraus wieder Potenziale ausschöpft. Also die Commerce-Dinge habt ihr aktuell nicht, ihr habt die Handelsabsätze, ja, okay, aber quasi Kunden individuell, die Potenziale, die kriegt er jetzt, wenn er bei euch im Shop kauft.
Ja, wieder vornehmlich auf Zubehör, Verbrauchsmaterial, was eben eine notwendige Ergänzung der Maschine ist. Ja. Also von daher, das ist der eigentliche Mehrwert des Shops und das ist auch der Mehrwert dann unserer Kommunikationsaktivitäten. Wir möchten einfach, dass Kunden sehen, was wir alles ihnen zur Verfügung stellen können. So, und da haben wir heute den Eindruck, da können wir noch sehr viel leisten.
Und ich meine, anhand des Verbrauchs könnt ihr auch wieder extrapolieren, wie stark ist die Maschine im Einsatz. Also wann sollte ich vielleicht nochmal vorschlagen, oh hoppa, Kamerad, schick doch mal ein, du bist jetzt am Ende von deiner Garantie, hast Heavy Use, wenn wir das richtig einschätzen. Also es sind ja schon auch Punkte, wo ich tatsächlich wieder kundenfokussiert Mehrwerte generiere, indem ich dann eben gezielt anspreche und nicht in eine Informationsflut einfach, ich schicke einfach mal alle Infos an alle. Einer wird es schon lesen und für gut befinden.
Ja. Also das wird ein Thema für die Zukunft, definitiv. Also 2023, das war ja für deine Frage, da werden wir diese Extrapolierung der Daten noch nicht anwenden können. Soweit sind wir auch selber noch nicht. Sondern das sind ja dann die natürlichen Weiterentwicklungen, die mit so einem Shop-System zusammenhängen. Also da geht es ja nicht nur darum, jetzt zu sagen, wir wollen möglichst viel in den Markt reinbringen, sondern es geht eben um das Gesamtspiel. Und ich sage mal ganz salopp aus Vertriebssicht, mir ist es nachher egal, wo der Kunde kauft. Wichtig ist, dass er Festool kauft, die Festool-Maschine, das Festool-Zubehör, Festool-Verbrauchsmaterial. damit er dann eben in diesem Gesamtspiel dann seine optimale Lösung bekommt.
Ja, da könnte man ja jetzt noch anschließen. Also gibt es viele Anknüpfungspunkte da dran, aber ich möchte auch noch mal einen Satz von dir aufgreifen, René. Und zwar sagtest du vorhin, der Kunde erwartet uns dort. Es ist ja bekannt, dass ihr nicht mit Amazon zusammenarbeitet. Was der Kunde dort allerdings erwartet, ist eine aktuelle Studie von über 2000 B2B-Einkäufern sagt, dass in Deutschland, den Niederlanden, UK und USA und sogar Indien Amazon Business die führende B2B-Plattform ist. Ist es dann vielleicht tatsächlich die Strategie, dort über den Shop aufzutreten als Seller? Ist das im Bereich der B2B-Marktplätze? Ist das auf der Roadmap? Oder wir können ja nicht leugnen, dass der Kunde euch dort auch erwartet.
Also definitiv, Amazon ist Teil der Lebenswirklichkeit. Also es gibt ja Studien, die besagen, mehr als die Hälfte der Customer Journeys beginnen auf Amazon. Und natürlich ist das ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Das ist nichts, was wir dem Zufall überlassen, sondern da haben wir eine klare Meinung, auch basierend auf sehr tiefen Analysen, die wir da vorgenommen haben. Heute sind wir bei Amazon vertreten auf dem Marketplace über unsere Händler. Das heißt also, jeder Festool-Händler hat die Möglichkeit, natürlich auf Amazon Festool-Produkte anzubieten. Das ist etwas, was wir nach Möglichkeit unterstützen, im Sinne von auch Produktdaten dem Händler mit an die Hand zu geben. Sind wir glücklich mit dem, was wir da heute haben? Nee, sind wir nicht. Wir könnten da noch sehr viel mehr. Auf der anderen Seite.
Da bin ich aber froh, dass du das so sagst.
Bitte?
Da bin ich aber froh, dass
Nein,
du das so sagst.
Nein,
wir
haben uns ja.
Man hat ihn schon ansetzen.
Nein. Also, wenn wir uns angucken, wie unsere Daten auf Amazon aussehen, dann können wir das sicherlich besser. So, das ist ein Thema, da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit. Die Lösung zu sagen, wir verkaufen jetzt direkt an Amazon, werden Vendor-Anbieter und lösen das Problem darüber, ist halt dummerweise für uns keine Lösung, weil wir im Rahmen des selektiven Vertriebes an der Stelle mit Amazon nicht zusammenpassen. Also das ist was, das diskutieren wir auch mit Amazon direkt, also da stehe ich auch selber im direkten Austausch. Wenn, dann muss diese Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll sein. Und wir haben darüber gesprochen, wir sind bei Festool im selektiven Vertrieb unterwegs und wir haben ein europaweit einheitliches Preis- und Konditionssystem. Und unsere Philosophie ist an der Stelle, dass wir als Hersteller keinen Einfluss auf den Marktpreis nehmen. Das ist in Europa seit 1.1.1974 verboten. Vertikale Preisbindung, das ist etwas, da hatten wir vor 11 Jahren exakt einen sehr unliebsamen Kontakt mit dem Bundeskartellamt, weil wir dort uns in der Vergangenheit nicht so verhalten haben, wie wir es hätten tun müssen. Das haben wir dann entsprechend abgestellt und haben das so abgestellt, dass wir sagen, der Marktpreis liegt nicht in unserer Macht. Wenn wir jetzt die Erwartung des Amazon-Konditionssystems kennen, und ich glaube, da verrate ich jetzt hier an dieser Stelle keine Geheimnisse, das basiert genau auf einem Marktpreis. So, und an der Stelle beißen sich dann die beiden Philosophien. Also von daher ist also die Zusammenarbeit im Vendor-System für Festool zum heutigen Zeitpunkt eben kein Thema.
Frage beantwortet. Du überlegst noch.
Alles gut. Also man könnte jetzt einfach nochmal weiter diese Frage aufdrehen und sich die B2B-Marktplätze im Allgemeinen anschauen. Ist das etwas, was interessant ist? Oder ist, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wird sich Festool zunächst auf den eigenen Kanal fokussieren und nicht externe Kanäle bedienen?
Also im Moment sind wir jetzt mit unserem Shop unterwegs. Da haben wir ja gemeinsam jetzt drüber gesprochen, da haben wir noch jede Menge Verbesserungspotenzial, jede Menge Entwicklungspotenzial. Gucken wir deshalb nicht auf andere Marktplätze? Natürlich gucken wir auf diese Marktplätze. Natürlich sehen wir uns an, welche Potenziale gibt es da. Aber sind das Themen, die wir jetzt kurzfristig angehen werden? Wahrscheinlich eher nicht. So. Umgekehrt, falls du jetzt fragen solltest, gilt das auch für die Zukunft? So, dann komme ich jetzt mit der Lebensweisheit. Hätten wir uns vor 3,5 Jahren erwartet, was 2020 bis 2023 passiert ist? Nee, natürlich nicht. Also es ist das in Stein gemeißelt? Nein. Die Leben, also das kann in 5 Jahren kann das anders aussehen. Das wissen wir heute nicht. So, das ist jetzt die ehrliche Antwort, weil heute kann ich nicht sagen, wir werden nie auf dem und dem Marktplatz das und das machen. So, was weiß ich, was in 3 Jahren, was wir dann für Rahmenbedingungen haben. Wie entwickeln wir uns weiter? Vor allen Dingen aber auch, wie entwickeln sich die Marktplätze weiter? So, das hängt ja nicht nur von uns ab, sondern das hängt ja auch davon ab, welches Interesse ist jetzt von anderer Seite, welche Möglichkeiten gibt es und vor allen Dingen, wie stehen unsere Kunden dazu? So, und dann sind wir wieder bei dem Satz, wenn in 3 Jahren unsere Kunden allesamt auf einen, nicht allesamt, aber sehr häufig einen bestimmten Marktplatz oder mehrere Marktplätze bevorzugen sollten, ja, dann werden wir uns mit dem Thema sicherlich befassen.
Eine solch finale Antwort hätte ich auch gar nicht von dir erwartet. Also deswegen, mir ist schon auch klar, dass es Lebensrealitäten gibt. Ne? Also von dem her, alles gut.
Ich will gerne mal noch den Blick auf einen anderen Aspekt leiten, den wir jetzt aktuell noch zu wenig beleuchtet haben. Und zwar, so ein E-Commerce-Projekt, wenn ich auf einmal dann verkaufe auch, bringt ja oftmals viele interne Prozesse mit sich, verändert oder angepasst werden müssen. Also bis hin dahin, dass ich irgendwie auch systemseitig mal mir Gedanken machen muss. Jetzt hattet ihr ja schon den ein oder anderen digitalen Touchpoint mit euren Kunden, aber wie viele interne Prozesse oder wie aufwendig war es tatsächlich auch dann die internen Themen Logistik, Finanzbuchhaltung und Kundendaten, CRM-Thema etc. Auf den Online-Shop hin fertig zu machen oder eben zu justieren, dass es auch funktioniert. Weil das ja oftmals, man feiert sich für den Online-Shop, aber vergisst, dass da viel Blut, Schweiß und Tränen vorher geflossen ist und dafür gibt es keinen Schulterklopfer, weil das einfach ganz tief im Maschinenraum ist, dass ich da Dinge anpassen muss, ehe ich dann überhaupt mal vorne raus die Kür machen kann.
Genau, also ich glaube, es gilt da wahrscheinlich zu unterscheiden zwischen physischen und technischen Prozessen, die wir uns anschauen mussten. Ich fange vielleicht mal mit den technischen Prozessen an. Es ist so, dass wir bei Festool, auch da haben die Kollegen in den letzten Jahren schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet, dass wir sehr, sehr viel mit Systemen, technischen Systemen gearbeitet haben, die gut miteinander kommunizieren können. Also die viele Schnittstellenmöglichkeiten haben, wo ich viele Daten im Endeffekt wieder oder wo ich auf viele Daten wieder zugreifen kann, wenn ich quasi einen neuen Service einfüge. Also jetzt sei es im Bereich CRM, sei es im Bereich Marketing Automation, waren das alles Systeme, wo ich im Endeffekt mit einer neuen Shop-Lösung ja, sehr gut kommunizieren konnte. Klar hast du, ich glaube, da wirst du wenige Mittelständler finden, die schon so lange oder so etabliert am Markt sind wie wir, dass man ein etabliertes ERP-System im Endeffekt hat, was teilweise oder nicht immer ganz so intuitiv ansprechbar ist im Endeffekt wie vielleicht andere Services. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber um euch da vielleicht ein Bauchgefühl zu geben, ich glaube konkret mit der Entwicklung des Shops haben wir im Mai 22 angefangen. Im September war dann wie gesagt das erste Thema live. Und klar haben wir, wenn wir es gewollt hätten, wären wir wahrscheinlich auch mit dem Maschinenzubehörverbrauchsmaterial im Shop noch schneller live gegangen. Aber ich glaube, wir hatten dann schon die Möglichkeit, auch in Ruhe quasi die Kinderkrankheiten, die es noch gab und die wir durch den Ersatzteilshop oder durch den Fanshop quasi noch festgestellt haben, dass wir die noch ausmerzen konnten. Das ist, glaube ich, so die technische Sichtweise. Wenn man jetzt von der prozessualen Sichtweise oder von der physischen Sichtweise kommt, ist es so, dass wir bei Festool glücklicherweise jetzt zum Beispiel in der Logistik schon Paketversendungen hatten. Also wir haben auch unsere deutsche Händler haben wir im Endeffekt mit Paketen beliefert. Natürlich sind jetzt die Pakete ein bisschen kleiner als jetzt wenn man jetzt im Onlineshop verkauft, als wenn ich jetzt eine große Handelsbestellung bekomme. Von daher ging aber auch der Prozess im Endeffekt anzupassen, war es okay. Thema, was man sich immer anschauen muss im Bereich Logistik, ist das Thema Retoure. Retouren sind logischerweise im B2C-Vertrieb oder D2C-Vertrieb etwas höher als im B2B-Vertrieb, weil da die Funktion im Endeffekt vom Handel abgenommen wird. Wenn ich es jetzt aber mit meiner Stelle davor vergleiche, wo wo ich in der Sportartikelbranche war und wir über 40-50% Retourenquote gesprochen haben, sind wir jetzt bei deutlich weniger. Ja, und auch die Finanzbuchhaltung, Customer Service Prozesse gingen im Endeffekt zum Anpassen. Also wie gesagt, das hängt aber auch viel damit zusammen, wie gut technisch in den letzten Jahren gearbeitet wurde, wie da auf Systeme geachtet wurde, die im Endeffekt dann auch mit anderen Systemen weiteren Systemen kommunizieren können. Und das andere ist das Thema, wie offen sind auch die Kollegen für Veränderungen in den Prozessen. Die waren jetzt nicht riesig, also wir haben jetzt nicht hier das ganze Unternehmen irgendwie auf den Kopf gestellt. Trotzdem gibt es natürlich für jeden Arbeitsplatz und für jeden in der Finanzbuchhaltung, in der Logistik, im Customer Service Themen, die neu dazukommen. Aber wie gesagt, da hat es uns extrem geholfen, dass die Kollegen da auch sehr, sehr offen waren und gesagt haben, sie wollen es neu lernen und wollen da sich spezialisieren in dem Bereich.
Okay, also hatten denn so die AS400 noch irgendwie im Keller gestanden und man musste da dringend ins
Bett. Ja, genau.
Das sieht man, hört man auch nicht oft, also muss man ja schon ganz ehrlich sagen, viele Unternehmen scheitern ja.
Ist eher selten, dass man das so hört, ja.
Also das ist ja schon auch visionär, dass man sagt, okay, wir denken das Thema immer mit und bauen da nicht irgendwo monolithische Infrastrukturen auf, die nachher nicht miteinander kommunizieren können. Also
genau, interessant. Also es du wirst nie auf einer, also wenn du bei so einem etablierten Hersteller oder bei einem etablierten Unternehmen allgemein, wenn du da irgendwie so ein Projekt neu findest, wirst du eigentlich nie auf der grünen Wiese anfangen können, weil es wie gesagt halt viele etablierte Systeme gibt. Aber ich glaube jetzt den Ansatz, den wir gewählt haben, dass wir gesagt haben, auch schon in der Zukunft, dass wir Systeme haben, die man austauschen können, relativ einfach, also eine sogenannte Headless-Architektur, also keine, weil du es gerade angesprochen hast, ist keine monolithische Architektur, sondern dass wir da schon gesagt haben, okay, wenn wir Anpassungen in gewissen Themen im Frontend, in einem Backend-System, im Marketing-Automation-System, einem CRM-System, dass wir das relativ einfach machen können. Ja, da haben einfach die Kollegen schon in den letzten Jahren gut vorgearbeitet und wir konnten darauf aufsetzen. Ja.
Und vielleicht damit einhergehend, wie stark seht ihr euch auch in der Zukunft als tatsächlich auch als Teil einer Tech-Company? Also dass ihr sehr stark die Infrastruktur als Wettbewerbsvorteil seht und die auch weiter ausbaut?
Ich glaube, man muss bei dem Thema Tech-Company einerseits betrachten unsere Maschinen. Wir entwickeln unsere Maschinen ja schon sehr, sehr nah am Markt und sehen da schon, dass sich unsere Maschinen mehr und mehr vernetzen. Auch da wieder der Blick in andere Branchen. Wenn man jetzt irgendwie das Auto von heute anschaut, dann hat es mit dem Auto von vor 10 Jahren relativ wenig zu tun. Also die ganzen Autohersteller, die jetzt im Endeffekt auf den Markt kommen, sind extrem, oder die Autos, die auf den Markt kommen, sind extrem vernetzt. Das Thema wird auch bei uns wahrscheinlich mit einer geringeren Geschwindigkeit kommen. Aber da ist es schon so, dass wir unsere Maschinen nach und nach ja auch mit Vernetzungsmöglichkeiten auf den Markt bringen. Ich denke, wir sind jetzt noch ein Stück davon entfernt, dass wir wahrscheinlich mehr Softwareentwickler als Ingenieure haben. Den Schritt wird es wahrscheinlich noch zu gehen sein. Auf einer technischen Seite, wenn es jetzt um die Infrastruktur von einem Shop geht, ja, also eine reine Tech-Company würde ich nicht sagen. Also Tech-Company sehe ich tatsächlich andere Firmen oder beziehungsweise andere Beispiele, aber ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, mit allen Systemen noch viel, viel offener und an viel mehr Stellen mit anderen kommunizieren zu müssen. Und ich glaube, das ist im Unternehmen auch bewusst. Da gehen wir auch ganz gute Schritte. Sicher gibt es aber auch da noch Themen, die wir angehen müssen. Ja.
Mir fehlt da ein Aspekt, ehrlicherweise. Da wäre heute auch schon ein kleiner Rundgang und Einblick in Technologie und Testen und Entwicklung bekommen haben. Das Thema Akku ist ja bei euch, ihr seid Teil keiner Allianz und da war ja auch einer der Gründe eben dafür, dass in diesem Akku sehr viel Technologie und Software steht und wir heute auch gelernt haben, dass eben die Tools mit Software ausgestattet sind, wo es Upgrades gibt, wo es verschiedene Firmware-Versionen gibt, wo bestimmte Funktionen nur noch in der Software dargestellt werden. Also ist das vielleicht nicht doch ein bisschen mehr Tech-Company dann, als du jetzt gerade gedacht hattest?
Also ich tue mich mit dem Begriff Tech-Company schwer.
Ja, das ist ein bisschen Hype, ne?
Ja, also das ist, zugegebenermaßen. Also ihr seht es mir nach, das ist so ein bisschen okay. Bullshit-Bingo. Also wir sind hart in dieser Richtung unterwegs. Wir sind und wir bleiben Premium-Hersteller von Elektrowerkzeugen. Und dazu nutzen wir Technologie, definitiv. Und dazu nutzen wir neue Technologien, die ziehen ein in den relevanten Unternehmensbereichen. Das heißt also, du hast das gerade angesprochen, Phil, in unsere Maschinen zieht Know-how ein. Ja, die Technik gibt es sehr, es gibt sehr viele spannende Use Cases dafür. Wir hatten über Service gesprochen, also Predictive Repair. Das hat immensen Charme, wenn wir wirklich mal in der Lage sind, einen Monat vor dem anstehenden Geräteausfall dem Kunden mitzuteilen, du pass mal auf, du hast jetzt noch x Stunden Maschinenlaufzeit, schick uns die Maschine besser ein, damit wir die Funktionsfähigkeit sicherstellen können. Also das dafür, in dieser Optik sind wir gerne eine Tech-Company. Ansonsten hat unser Geschäftsmodell aber auch noch sehr viel mit Menschen zu tun. Das heißt, wir sind sehr nah an unseren Endkunden, an den Anwendern dran. Wir sind draußen in den Werkstätten, auf den Baustellen, wir beobachten, wir tauschen uns mit den Anwendern sehr viel aus. Also das hat noch was damit zu tun, dass man gemeinsam an den Entwicklungen der Maschinen, der Produkte arbeitet. Und von daher wäre mir persönlich jetzt dieser Begriff Tech Company ein Stück weit zu einseitig.
Okay, dann lass es mich umformulieren, damit wir den Bullshit aus dem Bingo rausnehmen können. Aber also, was jetzt deutlich wird, im Prinzip, darauf hat die Frage auch so ein bisschen abgezielt, ihr seid schon der Meinung und lebt es auch, dass ihr diese Software, die Technologien, die ihr einsetzt, die Software, die ihr einsetzt, die Kompetenzen, die ihr einsetzt, um eure Produkte besser zu machen, dass ihr die auch intern versteht, umsetzen könnt, und jetzt zwar nicht vollumfänglich alleine betreiben könnt, aber im Endeffekt so weit in der Technologie seid, dass ihr nicht abhängig seid von Dritten, sondern das auch als essentiellen Geschäftserfolg betrachtet. Das meine ich vielleicht genau, mit Tech Company.
Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, also vielleicht um dir da ein Gefühl zu geben, den Shop haben wir komplett mit internen Ressourcen entwickelt. Also komplett mit internen Frontend-Entwicklern, komplett mit internen Backend-Entwicklern. Im Bereich Embedded Software haben wir eigene Entwickler im Haus. Wenn es dann in den Bereich Apps geht, da arbeiten wir dann, also wo es dann um die Konnektivität mit den Maschinen geht, arbeiten wir schon mit externen Firmen zusammen. Aber es ist schon so, dass ein sehr, sehr großer Bereich des Know-hows, wenn es um unsere Software geht und um unser, wie die Systeme miteinander kommunizieren oder quasi der komplette Bereich liegt bei uns intern. Auf so ein Thema ist natürlich super, wenn ich quasi mich auf meine IT-Entwickler, auf meine Entwickler im Endeffekt verlassen kann, weil die wissen, welches Rädchen greift in welches andere Rädchen und wie funktioniert die ganze Maschinerie oder wie der ganze Maschinenraum hier. Das war schon auch jetzt auch für dieses Projekt oder auch für andere Projekte ein großer Vorteil.
Und genau um den Aspekt geht es. Ich habe da vielleicht das Buzzword verwendet, seht es mir nach, aber das ist ja schon auch eine spannende Info, dass ihr den Online-Shop selbst entwickelt habt, intern. Das hört man auch nicht so oft,
dass das habe ich gerade auch gezuckt, ja.
Dienstleister funktioniert. Also das heißt, ihr habt quasi von der Technologieentscheidung, auf welcher Basis macht ihr das, bis hin zu, habt ihr alles komplett intern gemacht?
Genau. Also die Technologieentscheidungen bei uns funktionieren in der Regel so, dass wir einzelne Tests mit Softwarekomponenten machen und schauen, wie die zu unserer Infrastruktur passen. Natürlich muss er danach immer die Entscheidung treffen, make or buy. Und nehme ich mir dann, wenn ich eine Software vom Markt nehme, nehme ich mir dann noch einen Implementierungspartner mit dazu. Jetzt in dem Fall haben es die Kollegen sich zugetraut, das selber zu machen. Und es hat auch jetzt, also wie gesagt, ich würde es genau wieder so machen, wie wir es jetzt aufgesetzt haben.
Ja, aber das ist also ein spannender Aspekt jetzt noch im Bereich Technologie, weil ich denke, viele haben einfach im Kopf, wenn Hersteller einen Online-Shop launcht, dass da einfach ein Partner im Hintergrund steht, der das Ding entwickelt hat, ja. Und quasi nur die Projektleitung intern war. Und das zeigt aber auch schon, worauf ich abgezielt habe, dass ihr schon was am Kunden ist und ihm einen Mehrwert stiftet, egal ob das Technologie oder haptisches Produkt ist, ihr wollt da schon im Lead sein und das so weit durchdringen und verstehen und weiterentwickeln können, dass ihr unabhängig seid?
Definitiv. Also das passt wieder zu dem Thema 18 Volt, Akku, Akkuallianz. Nur durch unsere eigenen Batteriezellen können wir sicherstellen, dass die Maschinen auch so funktionieren, wie wir, also nicht eigene Batteriezellen, aber nur durch die Unabhängigkeit in der Batteriekonfiguration können wir sicherstellen, dass die Maschinen so funktionieren, wie wir das wollen. So, und das zieht sich hier durch wie ein roter Faden. Machen wir immer alles selber? Nee, machen wir nicht, aber zumindest mal stellen wir sicher, dass wir konzeptionell immer im Lead bleiben und auch die hohen Qualitätsanforderungen dann eben dadurch sicherstellen können.
Ja, nochmal ein guter Einblick, der mich jetzt tatsächlich auch positiv überrascht hat. Da ist mir jetzt doch, habe ich kurz aufgehorcht, als du das erzählt hast. Ich denke, von meiner Seite, ich hätte jetzt vielleicht nur noch eine Technologiefrage und dann habe da aber im Endeffekt mein Wissensdurst jetzt zumindest gestillt, nachdem wir initial jetzt auch festgestellt haben, dass wir viele Annahmen, die wir getroffen haben, durchaus über Bord geworfen haben jetzt im Rahmen des Gesprächs. Also herzlichen Dank schon mal dafür. Wenn ihr jetzt im Prinzip in die Zukunft guckt, also in plus ein Jahr, ja, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden und würden uns unterhalten, wie ist das letzte Jahr für euch gelaufen? Was sind Faktoren, an denen ihr den Erfolg eures D2C-Projekts, an dem ihr das ausmacht? Also was sind, ob das jetzt Kennzahlen sind oder irgendwie Bestätigung von Hypothesen, sei jetzt mal dahingestellt, aber das wäre für mich noch eine schöne Abschlussfrage. An welchen Faktoren macht ihr fest, ob ihr mit dem, was ihr gemacht habt, erfolgreich wart?
Also ich beginne mal, ein ganz wichtiges Thema ist die Anzahl der Werbeeinwilligungen. Also die Möglichkeit, mit unseren Kunden kommunizieren zu können. Das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil des Shops. Und ein zweites Thema ist die Entwicklung des Zubehör- und Verbrauchsmaterialumsatzes. Ganz einfach, weil wir daraus dann eben Schlussfolgerungen auch für klassische stationäre Kampagnen ziehen können, welches Produkt mit welchem Zubehör, mit welchem Verbrauchsmaterial.
Genau, vielleicht ergänzend dazu, wenn wir jetzt dieses eine Jahr betrachten oder beziehungsweise das Jahr ab jetzt, ich glaube, im Gespräch kam schon raus, es geht jetzt nicht um eine riesige Umsatzerwartung, dass wir da extrem hohe Erwartungen an den Umsatz haben. Mir würde es tatsächlich vor allem darum gehen, oder mir und meinem Team geht es darum, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt D2C verkaufen, dann wollen wir von den Kunden auch lernen. Also das heißt, wie sich die Kunden informieren, bevor sie zu einem Kauf kommen, welche Produkte sie gemeinsam kaufen, zu welchem Zeitpunkt sie kaufen. Wenn ich da ein deutlich besseres Bild habe durch die Verkäufe, die wir jetzt im Endeffekt durch den Shop generieren, dann glaube ich schon, dass wir einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht haben. Natürlich wird es langfristig auch irgendwann darum gehen, in dem Shop noch mehr zu verkaufen, weil ohne Verkäufe generieren wir nicht so viele Daten, dann können wir wieder nicht so viel lernen. Aber jetzt momentan ist, glaube ich, das, was an Bestellungen reinkommt, schon so ausreichend, dass wir sagen, okay, da können wir davon lernen, können wir die ersten Rückschlüsse daraus ziehen, wie wir unsere Services weiter anpassen. Genau, deswegen liegt das jetzt bei uns im nächsten Jahr im Fokus.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusszitat oder ein schönes Schlussstatement, dass es im Prinzip gar nicht so sehr auf die knallharten Verkaufszahlen ankommt, sondern im Endeffekt darauf zu lernen.
Vom Kunden, ja. Vom Kunden zu lernen, ja. Schönes Abschlusswort.
Ja. So, ja. Also von daher bleibt uns nur noch übrig, herzlichen Dank zu sagen an euch für eure Offenheit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Wir haben zu danken. Danke für den Besuch und danke für die Möglichkeit, dass wir im Podcast dabei sein durften.
Vielen Dank.
Dankeschön.